Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Über meinen heutigen Gast freue ich mich sehr. Und viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit ihm die Rettung unserer Stadt verbinden, werden seine Ansichten und Einschätzungen sehr gern hören und erfahren, was er zur Zukunft Wiesbadens zu sagen hat. Er ist Ehrenbürger, ehemaliger Stadtentwicklungsdezernent und Autor etlicher Bücher. Zuletzt Jahrhunderterbe Wiesbaden, in dem er erklärt, warum diese Stadt einzigartig ist. Jörg Jordan.
Schönen guten Abend.
Herr Jordan, wie schön, dass wir wieder einmal eine blaue Stunde zusammen machen können. Aus aktuellem Anlass, weil das Thema derzeit im Gespräch ist, das Palasthotel ist sanierungsbedürftig. Nach langen Diskussionen hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, das Gebäude im städtischen Besitz zu halten. Sie haben eine spezielle Beziehung zum Palasthotel, darauf werden wir später noch kommen. Aber zunächst die Frage, was soll Ihrer Meinung nach mit dem Bau geschehen?
Naja, er muss offensichtlich auf den neuesten Stand gebracht werden, damit er, wie ich meine, ein gescheites Wohngebäude bleiben kann. Ich habe ja ihn seinerzeit als Stadtrat in diesen Zustand, wenn man so will, zunächst versetzt. Er war ja dann die Idee, ein leeres, repräsentatives Gebäude in der Innenstadt auch tatsächlich dem Wohnen für Normalverdiener zuzuführen. Und er ist ja entstanden eigentlich als sozialer Wohnungsbau, gezielt auch insbesondere auf Leute, die aus dem sanierten Erdbergkirchenviertel umziehen mussten wegen der Sanierung ihrer Wohnung und hat, ich denke, auch insofern der Stadtidee, dass man Wohnen in der Innenstadt fördert, genützt. Und ich bedauere es natürlich, dass die Vernachlässigung der Bauunterhaltung dazu geführt hat, dass das jetzt also leer steht und man sich überlegen muss, was man damit macht. Ich meine aber, es sollte ein Wohngebäude bleiben.
Ein Hotel finden Sie keine gute Idee?
Naja, wenn es denn sicher wäre, dass es klappen könnte, dann wäre die Idee auch okay, schon klar. Aber es war ja so, dass das seit praktisch 1945 leer steht und lange vorher auch schon als Hotel in Schwierigkeiten war. Es hat nur ganz kurze Zeit in der des 20. Jahrhunderts, hat es als Luxushotel wirklich funktioniert und danach ja nie mehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da jetzt sozusagen ohne Umbauten, die dann wieder das Ganze zerstören würden, ein Luxushotel machen könnte oder überhaupt ein Hotel, die ist eben minimal. Und damals, als wir uns damit zu befassen hatten, weil das eigentlich abgerissen werden sollte und wir eine Nutzung suchten, um es überhaupt erhalten zu können, da wollte kein Hotelbetreiber da in irgendeiner Form ran. Ich denke, das ist heute nicht viel anders.
In Ihrem neuen Buch Jahrhunderterbe Wiesbaden, zu diesem Erbe gehört übrigens auch das Palasthotel, bescheinigen Sie Wiesbaden eine Einzigartigkeit. Das mag viele hierzulande überraschen, denn die Wiesbadener sind ja eher weniger für ihren Stolz auf die Stadt bekannt. Was macht aus Ihrer Sicht die Stadt so einzigartig?
Ja, zunächst einmal überhaupt das Faktum, die Tatsache, dass es praktisch die einzige deutsche Großstadt ist, die in ihrer Gesamtheit jedenfalls historisch geprägt ist, weil sie im 19. Jahrhundert praktisch erbaut worden ist. Die Stadt hatte im Jahr 1800 2.500 Einwohner und im Jahr 1914 vor dem Ersten Weltkrieg 110.000. Das heißt, alles, was da gebaut ist in der Innenstadt, ist eigentlich 19. Jahrhundert und ist Historismus. Und durch auch geschichtliche Zufälle, sie ist eben vergleichsweise weniger zerstört worden als andere Städte, die ähnlich schön waren, ist sie praktisch als einzige Stadt, Großstadt übrig geblieben, die noch in großem Umfang dieses 19. Jahrhundert wiedergibt, als baugeschichtliches Kleinod, wie ich das so sehe. Und in diesem Sinne gibt es sonst so etwas in Deutschland nicht, also einzigartig tatsächlich. Und das schafft ihr einen Flair, von dem ich auch empfinde, dass man, wenn man den noch etwas weiter poliert, als man es bisher so tut, auch ein ja, soll ich sagen, gefühlsmäßige Einzigartigkeit ja, hervorkehren könnte. Und da wir ja in einer Welt leben, in der gerade ein solcher einzigartiger Charakter ein Beitrag sein könnte, zur Identität der hier Wohnenden wesentlich beizutragen und dadurch Probleme zu reduzieren, die es sonst gibt, wenn man eben so wie auch Wiesbaden einen hohen Ansatz von Migrationshintergrundmenschen hier leben hat, meine ich eigentlich, man muss diese Einzigartigkeit pflegen und von ihr aus die Stadtentwicklung betrachten und auch betreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass viele, die hier Migrantenwurzeln haben, sich durchaus auch als Wiesbadener fühlen könnten, wenn sie sich dessen bewusst wären, dass das durchaus eine einzigartige Stadt ist. Und meine Idee ist eben, wenn man in dieser Richtung auch tatsächlich aktiv Kommunalpolitik betreibt und dafür sorgt, dass jedenfalls die Meinungsmacher, die es auf allen Ebenen eben auch bei unseren Menschen mit ausländischem Herkommen gibt, dass die mal akzeptieren, dass sie vielleicht tolle Wiesbadener in einer tollen Stadt sein können, auch wenn sie vielleicht möglicherweise sich noch gar nicht so richtig als Deutsche fühlen. Das könnte dazu beitragen, dass wir ein bestimmtes Maß an Problemen, das man sonst in vielen deutschen Städten beobachten kann, an sozialen Problemen eben nicht haben oder weniger haben.
Lassen Sie uns doch bitte mal zu dem Erbe kommen und gehen Sie doch bitte ins Detail. Also für diese Menschen, die in Wiesbaden spazieren gehen, rumlaufen, gehen an Häusern vorbei, sagen vielleicht, wenn Sie mal einen Blick auf das Haus werfen, auch sehr schönes Haus, aber das war es dann auch schon. Sie verbinden damit nichts und auch gar nichts mit der Geschichte des Historismus. Was müssen wir wissen, wir Wiesbadener?
Also was man wissen muss, ist, wenn man sozusagen in die Stadt hineinkommt, beispielsweise aus Frankfurt und über die Frankfurter Straße, die schon eine frühe Allee war, da in die Stadt hineinkommt, das Erbprinzenpalais, was dort steht, was jetzt Industrie- und Handelskammer ist, das war eben das Palais des Thronfolgers im nassauischen Staat. Wiesbaden war Residenzstadt in Nassau und damit hat sozusagen ihre öffentliche Geschichte begonnen, nämlich damit, dass Napoleon das Alte Reich praktisch besiegt hat und daraus eine Art Flurbereinigung, eine Reihe von Vasallenstaaten um Frankreich, das damals bis zum Rhein ging, geprägt hat. Und Nassau, das Herzogtum Nassau, war eine dieser Vasallenstaaten. Und aus diesem Vasallenstaat des Jahres 1806 ist eigentlich die Altstadt Wiesbadens entstanden, wenn man so will.
Also Wiesbaden, das ist, glaube ich, auch nicht jedem so klar. Wiesbaden ist eine junge Stadt, 220 Jahre so rund.
Also es ist einerseits eine uralte Stadt, insofern als hier schon eine römische Stadtgründung war. Um die Quellen herum, da war es ein Erholungsbad für die Legionäre der Römer, die in Mainz ihr großes Zentrum hatten. Und es ist auf der anderen Seite eine junge Stadt, weil tatsächlich der Gebäudebestand, der historische Gebäudebestand, den wir hier haben, aus dem 19. Jahrhundert stammt. Und die Höhepunkte auch der öffentlichen Bauten, die sind eben die des 19. Jahrhunderts, das schon erwähnte Erbprinzenpalais, aber eben auch das Schloss am Schlossplatz, das eben 20 Jahre später gebaut worden ist als das Erbprinzenpalais und deswegen einen etwas anderen Historismusstil angehört, aber auch noch Historismus ist. Und ja, das Kurhaus, das dann erst schon am Anfang des 19. Jahrhunderts in der Form entstanden ist, wie es jetzt da steht, und zeigt, dass zu der Zeit Wiesbaden eine Weltkurstadt war mit vielen, vielen, vielen Gästen und internationaler Bedeutung.
Lassen Sie uns zurückgehen nochmal zu 1806. Was geschah dann? Die Kur hat es da schon gegeben oder es war gerade in ihren Anfängen?
In der Form, wie wir sie heute rückblickend einschätzen, war sie in ihren Anfängen.
Und dann musste gebaut werden.
Und dann musste gebaut werden.
Und das Glück war, dass es da Planer und Architekten gab, die wirklich was von ihrem Fach verstanden haben.
Es gab insbesondere einen Baubeamten dieses Herzogtums, der hier dann zuständig wurde, um die neue Hauptstadt des Herzogtums Nassau tatsächlich in, ja, zu entwickeln. Der hieß Christian Zeiss und der hat im Grunde beispielsweise einen Stadtplan entworfen für das Weiterbauen. Die bis dahin bestehenden alten Gebäude galten als alt und hässlich und drumherum musste also eine moderne, damals moderne Stadt gebaut werden. Und das ist dann das historische Fünfeck, die fünf Straßen, also Wilhelmstraße, Taunusstraße und dann die Röderstraße und die Schwalbacher Straße und schließlich die Rheinstraße. Das ist das Fünfeck, das praktisch gedacht war, um das alte, hässliche, innenstädtische Gebäudegewirr in moderner, und das heißt geradliniger und ansprechender Form zu umschließen und vor den Augen der Umwelt zu verstecken. Und die zweite Idee, die er dann eben auch hatte, oder ist alles gleichzeitig entwickelt, war ein neues Kurzentrum zu schaffen. Und das ist dadurch entstanden, dass er ein neues Kurhaus dort baute, wo auch jetzt das Kurhaus steht, aber das war ein anderes, das war das, was er errichtete und das war das damalige Zentrum des Kurbetriebs.
Und er war ein Anhänger des Historismus.
Naja, Historismus, ja, das war damals die Mode der Architekten, dass man unbedingt irgendwie einen Bezug zur antiken Baukultur auch wieder sah in den Gebäuden, die damals modern waren. Also der antike Tempel war eigentlich sozusagen die Urform des Bauens, der alle Architekten des 19. Jahrhunderts um der Zeit nachstrebten, das in irgendeiner Form wieder kenntlich zu machen. Und Form war eben dann, dass man einen Kubus baute, dass man nicht so steile Dächer hatte wie davor im Mittelalter, dass man insbesondere auch kein Fachwerk eigentlich hatte. Man musste das vielleicht konstruktiv haben, aber dann musste es mit Putz verkleidet werden oder mit Steinmauern verkleidet werden, damit es alles so aussah wie eben die weißen gesteinten, weißen gebauten Häuser der Antike.
Was können wir heute noch davon sehen, außer dem Erbprinzenpalais?
Ja, beispielsweise in der Friedrichstraße 38. Das ist ein Gebäude, das wahrscheinlich auch dieser Christian Zeiss entworfen hat, wo er auch als Architekt tätig war. Und ansonsten gibt es natürlich an verschiedenen Stellen noch auch einzelne Gebäude. Sehr viele sind es nicht, muss man sagen, weil natürlich im Zuge der Bauexplosion, die sich daraus ergibt, dass man eben von 2000 Einwohnern auf 100.000 stieg, natürlich auch dann schon wieder die ersten Häuser, die nach 1800 gebaut worden sind, auch schon wieder abgerissen und neue gebaut hat. Das heißt, es war also das Hauptbauen des Historismus ist hier eins der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Nach dem klassischen Historismus kam dann der Romantische.
Der Romantische, das ist, da ist das Interessanteste oder das anerkannteste, auch als an der Architekturgeschichte anerkannteste Gebäude ist die Marktkirche. Die ist also auch vom Deutschen Denkmalrat hervorgehoben worden als in Deutschland bedeutende Kirche eben des romantischen Historismus. Aber auch das Schloss, das Stadtschloss am Schlossplatz hat wesentliche Elemente dieses romantischen Historismus und beispielsweise auch die Nassauische Sparkasse, die ja in ihrem Ostflügel, das ist der, wenn man vor ihr steht, der linke Flügel, das ist die alte Nassauische Landesbank und auch das ist Historismus und ich glaube, das ist auch romantischer Historismus, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, aber in diesem Sinne gibt es eine ganze Reihe Gebäude auch noch, die man hier betrachten könnte.
Welchen Zusammenhang hat es denn zwischen Stadtentwicklung und Kurwesen gegeben?
Naja, also die Stadt lebte ja im 19. Jahrhundert im Wesentlichen von der Kur. Nicht am Anfang, da war das ein Ackerbürgerstädtchen mit ganz wenig Kurgästen, aber nach und nach übernahm sozusagen der Kurbetrieb eigentlich die ganze Tragsäule der Wirtschaft, des Wirtschaftens in der Stadt. Und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war also Wiesbaden die Weltkurstadt, die also davon in erster Linie lebte.
War 1866 das bedeutende Datum, als Wiesbaden preußisch wurde?
Naja, also der Kurbetrieb war schon vorher sehr gewachsen, das muss man sagen. Aber die Preußen haben das nun noch viel mehr gefordert und da ist also tatsächlich auch ist die Stadt weiter expandiert und zwar richtig kräftig.
Und was war das Interesse der Preußen an der Stadtentwicklung von Wiesbaden?
Naja, die Preußen hatten nun mal das Nassau annektiert und auch das preußische Herrscherhaus, die Hohenzollern, kamen regelmäßig hierher, um Urlaub zu machen. Und daraus entwickelte sich dann auch eine besondere Zuneigung, kann man schon so sagen, der beiden Kaiser, also Wilhelm einerseits, Erste und auch Zweite. Von Wilhelm dem Ersten stammt zum Beispiel ein Bau, der jetzt zum Landtag gehört. Also wenn man vor dem Landtag steht und auf den Landtag guckt, dann ist das der rechte Flügel, dieser rote Bau dort. Das ist sozusagen eigentlich ein ehemaliges Militärkrankenhaus, das Kaiser Wilhelm I. für verwundete Kurgäste, die aus den Kriegen, die zur deutschen Einheit geführt hatten, noch tatsächlich blieben, und aus dem deutsch-französischen Krieg, also aus dem deutsch-dänischen Krieg und aus dem französischen Krieg, gab es jede Menge Verwundete noch und für die wurde da eine Heilklinik gebaut. Das ist die Kaiser-Wilhelm-Heilanstalt, die sich auch schließlich so nannte.
Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, dass die Stadt sich ab einem bestimmten Zeitpunkt, also Sie haben ihn eben benannt, als die Preußen dann kamen, zur Boomtown entwickelte und zwar rasend schnell. Mit anderen Baustilen können wir aber jetzt hier nicht erörtern, es würde zu weit führen, kann in Ihrem Buch nachgelesen werden. Was hatte Wiesbaden denn damals, dass alles so rasend schnell ging, was wir heute nicht haben, wobei ich nicht die Kur meine und auch nicht den Kaiser? Was waren die Gründe, dass das alles so rasend schnell ging, diese Bevölkerungsexplosion, die mussten ja wohnen, irgendwo, Wiesbaden ist ja wahnsinnig expandiert in dieser Zeit.
Ja, man muss einfach sagen, es wurde auf der Grundlage, dass es diese heißen Quellen hatte und dass es ein Modebad war für den damaligen Adel und für die damaligen wohlhabenden Pensionäre, wurde es zu einer sehr begehrten Wohnlage für wohlhabende Leute aus ganz Deutschland, vor allem natürlich aus Preußen, aber nicht nur. Das heißt, die Stadt explodierte in erster Linie durch den Zuzug von wohlhabenden Leuten, sogenannten Rentiers. Das sind also Leute, die entweder so alt waren oder überhaupt von vornherein so viel Vermögen hatten, dass sie davon leben konnten und es gleichgültig war, wo sie wohnten. Und die siedelten sich in großem Umfang in Wiesbaden an. Und da gab es zwei Schichten, wenn man so will. die sehr Wohlhabenden, die sich dann diese Villen leisten konnten, die es ja in Wiesbaden immerhin noch aus der Zeit auch in großem Umfang gibt. Im größten, keine Stadt in Deutschland hat so viele Villen wie Wiesbaden aus dieser Zeit. Das war sozusagen die sehr wohlhabenden Zuwanderer, die hier sich niederließen, entweder wenn sie ganz reich waren, Villa Haniel oder so etwas, dass sie dann alleine dann so ein kleines bürgerliches Schloss bewohnten, oder aber wenn sie etwas weniger, aber auch noch wohlhabend waren, dann gab es Mehrfamilienvillen, in denen man wohnen konnte. Und für die gehobene Schicht, insbesondere für die Vielzahl auch von höheren Beamten und höheren Militärs, die pensioniert waren und sich dann niederließen und von der Pension ganz gut leben konnten, aber nicht im engeren Sinne sehr reich waren, entwickelte sich hier ein Baustil, den man am besten noch im Rheingauviertel nachvollziehen kann. Das Rheingauviertel ist zwischen 1900 und 1914, in seinem alten Teil jedenfalls, entstanden rein als Spekulationssiedlung eigentlich, als ein Viertel, das in einem Zug gebaut wurde, um eben auf diese Zuwanderung von wohlhabenden Leuten, die aber mieten wollten, angemessene Wohnungen zu haben, mit großen Wohnungen, die stückiert waren, wohl ausgestattet waren. Und diese Schicht, die hier sich dann niederließ, das war eben eine Gesellschaftsschicht, die letztlich diesen Wohnungsbau trug, aber die also ihre ökonomischen Möglichkeiten nach dem Ersten Weltkrieg weitgehend verlor. Und deswegen kann man die Stadtgeschichte, die bis dahin verlief, eben sehen als die Kurstadt einerseits und die Wohnstadt für wohlhabende Leute andererseits. Das war eigentlich das Traggerüst der Stadt, das eben dann 1918 eigentlich zusammenbrach nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Und es ist eigentlich der Stadt erst wieder gut gegangen nach 1945, als sie dann Landeshauptstadt in Hessen, dem neuen Land, wurde.
Ja, wenn so viele Häuser gebaut wurden in einem sehr kurzen Zeitraum, wie war das denn? War da die Planung einfacher? War die Verwaltung nicht so umfangreich? Gab es weniger Bürokratie? Also wie war das möglich?
Ja nun, also ganz, zunächst mal muss man sagen, kann man auch am Rheingauviertel beispielsweise studieren. Die Häuser sehen ja trotzdem unterschiedlich aus, auch wenn sie an den Straßen dicht an dicht entlang als Baublöcke gebaut sind. Die einzelnen Häuser sind unterschiedlich, weil es üblich war, auch schon um optisch erfreulich zu sein, mit unterschiedlichen Architekten zu arbeiten. Das heißt also, es gab also diesen Einheitsstil, sondern unterschiedliche Architekten, die jeweils die einzelnen Häuser tatsächlich bauten. Insofern, und natürlich glaube ich schon auch, dass die Baugenehmigung leichter zu erhalten war, als das heute so üblich ist. Ja. Es gab viele Dinge, die man vielleicht nicht so bedenken musste und wo man vielleicht weniger Genehmigung brauchte. Ich will ja nur mal sagen, das ist jetzt nur am Rande damit wirklich vergleichbar, aber hier auf meinem, ich wohne ja auch in so einem alten Haus, da gab es aus der Zeit, aus 1900, eine Fichte, die hier damals gepflanzt worden ist und die vor wenigen Jahren abgestorben ist. Und um diese abgestorbene Fichte fällen zu dürfen, was aber notwendig war, die drohte ja aufs Haus zu fallen, also sie war ja eben auch ein toter Baum. Um diesen toten Baum abschneiden zu dürfen, bedurften wir zwei verschiedener Genehmigungen. Einmal überhaupt vom Umweltamt, um einen Baum abfällen zu dürfen. Das finde ich an sich nicht unvernünftig, das habe ich als Stadtrat ja eingeführt. Insofern finde ich das ja richtig. Aber weil nun das Haus, in dem ich wohne, auch noch unter Denkmalschutz steht, bedurfte es einer zweiten Denkmalschutzgenehmigung mit einem eigenen Antrag, um auch um auch da keine Einwände zu haben. Das ist zwar alles genehmigt, aber es war alles nicht schlimm, aber es hat mich doch verwundert, dass wir zwei verschiedene Genehmigungen dafür brauchen, um einen toten Baum zu fällen. Ich beklage mich nicht über die Ämter, dass sie das machen, sondern dass wir ein System haben, das für einen toten Baum, um ihn überhaupt zu beseitigen, zwei verschiedene Genehmigungen brauchen mit eigenen jeweiligen Verfahren. Also es müsste ja möglich sein, eigentlich das wenigstens in eine Genehmigung zu packen.
Die Boomtown Wiesbaden im Ende des 19. Jahrhunderts wäre nicht zustande gekommen, wenn es diese Vorschriften damals schon gegeben hätte.
Oh, das weiß ich nicht. Da will ich jetzt mal lieber nicht spekulieren. Diese Bürokratie gab es, wenn man so will, hier immer. Und die hat nicht gehindert, dass die Stadt expandiert ist, und zwar ganz kräftig, ja auch schon in der nassauischen Zeit. Wenn die Stadt, das muss man sich mal vorstellen, von 1800, 2000 Einwohner hatte ich ja gesagt, auf 1866, da hatte sie 30.000 Einwohner, gewachsen ist, dann ist das ja auch ein von zwei auf, das ist ja eine Vervielfachung dessen, was hier ist. Das ist ja natürlich auch eine dramatische Expansion auf den Ausgangspunkt.
Und 1905 waren es, glaube ich, 100.000.
1905 waren es 100.000 und 1914 waren es 110.000. Das waren auch schon wieder 10.000 mehr, die hier wohnten.
Nochmal kurz zur Kurstadt. Ich glaube, vielen ist auch nicht bekannt heutzutage, welchen Rang diese Kurstadt hatte. Es war wirklich toll. Also mir ist es auch so gegangen. Ich war erst mal verblüfft, habe ich mir nicht vorstellen können, dass es 50 Grand Hotels gegeben hat in Wiesbaden. 5-Sterne-Hotels. Mhm. Das ist ja unfassbar.
Naja, man muss sich mal vorstellen, die Stadt hatte um 1900 um die 150 bis 200.000 Kurgäste im Jahr. Oder jedenfalls Gäste, von denen viele Kurgäste waren und die, die es nicht waren, aber auch wohlhabend meistens waren. Und also im Jahr 1912 oder 13, glaube ich, gab es 70.000, die hier länger als eine Woche gewesen sind. Das heißt, die mussten ja natürlich eben auch hier vernünftig untergebracht werden und waren in der Regel, wie ich schon gesagt habe, jedenfalls eher wohlhabend als arm. Tja, und entsprechend gab es das Hotelgewerbe hier. Und dazu gehört auch das Palasthotel. Das Palasthotel ist einer der wenigen Dinge, die davon noch übrig geblieben sind.
Das Ende dieser prosperierenden Stadt, in der es nur aufwärts ging, war 1914 besiegelt mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Danach, während des Krieges, Sie sagten 1918, aber da fand ja kein Kurbetrieb mehr statt in diesen Jahren.
Naja, er fing dann da wieder an, nicht? Kurbetrieb gab es natürlich immer, aber er war dann dramatisch reduziert. Und er wandelte sich, vor allem wandelte er sich in dem, was geschah. Man muss sich einfach klar machen, insbesondere in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der Kurbetrieb in erster Linie eine sogenannte Gesellschaftskur. Man kam hierher eigentlich, um schöne Wochen zu verleben. Und der Gesundheitsaspekt, zwar gingen alle in irgendeiner Form auch in die Bäder, die es gab, aber eigentlich war es nicht so notwendig, ins Bad zu gehen oder zu. Und Heilwasser zu trinken, hat überhaupt erst 1820 sowas hier angefangen und war auch, verbunden damit, dass man sich traf am Kochbrunnen und da natürlich dann eben ein Wasser zu sich nahm, aber im Wesentlichen sich da erging in Gesprächen und Geplauder und freundlicher Umgebung. Und diese sogenannte Gesellschaftskur, die eigentlich nicht so sehr medizinischen Notwendigkeiten entsprach, als vielmehr Urlaubswünschen. Die brach zusammen, die gab es da nicht mehr. Und aus der sind dann immer wieder Versuche gemacht worden, das Medizinische zu betonen. Das gab es dann auch in der Zeit nach 1920, aber sehr viel weniger. und eben natürlich nicht mehr mit dieser wohlhabenden Gesellschaftsschicht, sondern da traten dann die Krankenkassen als Träger des Kurwesens in Aktion, und davon lebte dann die Stadt zu einem Teil, aber sie konnte nie mehr so gut leben, wie sie also von den reichen Leuten gelebt hatte.
Also Ende des Ersten Weltkriegs, aber das Erbe des Historismus ist noch heute nach den Kriegen zu großen Teilen vorhanden. Zu wie viel Prozent etwa?
Naja, man muss so sehen, es ist umgekehrt. Die Stadt ist auch bombardiert worden und zu einem Drittel etwa zerstört. Und auch gerade das Kurviertel mit den vielen Hotels ist in großem Umfang zerstört gewesen. Deswegen ist ja die Burgstraße zum Beispiel neu bebaut eigentlich. Und insofern, aber, und jetzt kommt das positive Aber, fast alle anderen Städte aus derselben Zeit, die also in ähnlicher Form, in ähnlicher Größe auch attraktive Städte waren, Würzburg beispielsweise oder eben auch Mainz, auch Darmstadt, sind ja total zerstört gewesen in diesem Zweiten Weltkrieg, und Wiesbaden eben nicht. Und das ist der Grund, warum eben hier, da sagt man, ein Drittel war zerstört. Es ist zum Teil wieder aufgebaut worden. Es hat auch natürlich Modernisierungsschäden nach 1900 in verschiedener Form gegeben. Aber man kann eben hier, ich würde doch immer noch sagen, von der Altstadt, die allein sozusagen das historistische Erbe, Bauerbe so trägt, würde ich noch immer sagen, ist doch immer noch rund ungefähr die Hälfte da.
Warum ist das im Bewusstsein der Wiesbadener kaum vorhanden, dieser Fakt?
Ja, das liegt vielleicht daran, dass er es eben lange Zeit als überflüssig und eigentlich eher negativ galt, solch eine alte Stadt zu haben. Diese Idee, dass aus der alten Bausubstanz sozusagen eigentlich die neue Kraft einer Stadt erwachsen könnte, die hat es lange allein in Städten gegeben, Rothenburg an der Tauber oder wie auch immer, also die vom Mittelalter sozusagen her ihre Bauschätze hatten. Das 19. Jahrhundert galt lange nichts sozusagen. Auch in der Architekturlehre galt es überhaupt nichts. Und noch als ich ein junger Mensch war, war zum Beispiel der Jugendstil, den ich eigentlich immer schon, und meine Frau auch, wir haben ein bisschen gesammelt, mochten, der war halt nichts. Das war auch deswegen noch preiswert, muss man ja umgekehrt sagen. Und das heißt also, das 19. Jahrhundert galt nicht viel. Es war eben, es galt einfach als etwas, der Historismus ist ja tatsächlich auch die Bezugnahme auf frühere historische Bauphasen, deswegen ja Historismus, die architektonische Bezugnahme. Und diese Bezugnahme auf frühere Bauformen galt natürlich als eben nicht originell und nicht hinreichend original. Und dass man das als heute als einen durchaus eigenen Baustil sieht, das ist eine ganz neue Entwicklung, an der, ich denke, wir ein bisschen haben in Wiesbaden auch mitwirken können. Aber natürlich ist die jetzt erst so richtig in den letzten Jahrzehnten in das Bewusstsein allgemein in Europa so vorgedrungen.
Zu dem, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie ein bisschen haben mitwirken können, kommen wir gleich. Wir hören aber jetzt erstmal Musik. Sie haben etwas ausgesucht. Was ist das, was wir jetzt hören werden?
Also ich habe gedacht, es gibt zum Beispiel eine Aufnahme von der Kurkapelle. Es gab einen Ungarn, der Leiter der Kurkapelle war, der hieß Kéla Béla. Und Kéla Béla hat unter anderem einen Galopp geschrieben, der ganz schwungvoll ist und der vielleicht eben auch hineinführte. Und man muss sich einfach vorstellen, den hat er komponiert in seiner Eigenschaft als Leiter der Chorkapelle, damit bei diesen in der Woche mehrfachen Chorkonzerten, die es hier gab, dann eben auch eine, was man damals Salonmusik genannt hat, genügend Stücke zur Verfügung standen.